Einen schönen guten Morgen miteinander. Guten Morgen miteinander. Schön, es tönt schon besser. Tipptopp. Ja, endlich haben wir Sommer, oder? Endlich ein bisschen warm, ein paar Tage. Jetzt gibt es eine ganz kurze Abkühlung und dann wird es wieder warm. Aber wir haben uns schon bald gerade gewöhnt, dass wir uns richtig voll erhitzen und wieder ein bisschen abkühlen und dann geht es wieder los. Schön. Sommerzeit, auch eine Zeit, wo wir viel, wenn wir mindestens Ferien haben, dann auch Zeit haben, um reden mit Leuten, Gemeinschaft pflegen, in die Ferien gehen, zu chillen, abzuhängen, auch viel schlafen. Also ich freue mich auf die nächsten paar Tage, weil gerade nach dem Gottesdienst geht bei mir die Ferien los. Dann habe ich sicher etwa 3-4 Tage, wo ich richtig darf, richtig durchfusen. Da freue ich mich einmal richtig drauf. Ja. Ich möchte heute über etwas reden mit euch oder mit euch teilen, wo ich herausgefunden habe, wo wir manchmal so Berührungsängste haben, wenn wir zu tun mit Menschen. Irgendwie hält es da noch ein bisschen recht hoch. Berührungsängste, wie mit Menschen zu reden, wie auf Menschen zuzugehen. Oder wo wir uns auch Vorstellungen haben, so im Bereich von Evangelisation, solche Wörter, die wir so kennengelernt haben, wie dann mit Menschen überhaupt umzugehen. 6 Wege möchte ich mit euch anschauen, die uns vielleicht manchmal auch ausbremsen, das Evangelium weiterzugeben, nämlich die frohe Botschaft von Jesus. Steigen wir mal ein mit 2 Versen, meinen 2 Lieblingsversen. Johannes 3,16 und Markus 16,15. Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Markus 16,15, und er sagte zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Kreatur. Wer kann aus vollem Herzen sagen, ja klar, das mache ich doch ganz natürlich, oder? Das gehört zu meiner DNA. Ich denke, es gibt Tätige, die sind auf diesem Bereich recht begabt und haben auch irgendwie einen speziellen Kick von Gott bekommen, der für das richtig brennt. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern von Rainer Bonke. In einem von seinen Gottesdiensten bin ich zum Glauben gekommen. Ein richtiger Mähdrescher für Gott. Den Himmel, wie hat er gesagt, die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Ja, wir sind in einer anderen Zeit, aber ich denke, das Herz von Gott ist kein anderes geworden, sondern er ist nach wie vor interessiert, dass viele Menschen weiterhin zu Jesus finden. Und da darf unser Herz dafür schlagen. Und ich glaube, es kann uns nicht ganz gleich sein, wie der eine und der andere neben uns lebt. Auch Nachbarn, die wir kennen. Und dass der eine und andere von uns auch Gott braucht in seinem Leben. An dem Ort, wo ich das Lager habe, von Foodcare in Waldkirch, haben wir vor ein paar Wochen einen dramatischen Moment gehabt. Wir sind gerade heimgekommen, vor ein paar Stunden weg, wo wir am Bodensee waren. Und dann haben wir plötzlich eine riesen Ansammlung gesehen von Polizeifahrzeugen, Care-Team vor Ort. Und ich dachte, was ist denn da los? Und dann an unserem Ort, weißt du, ist echt etwas passiert, in unserer Lagerhalle, ist das nicht der Fall gewesen. Und dann sehe ich einen Vater, den ich kenne, der dort wohnt, herfahren. Und dann sagt er zu mir, du, Polizei ist da, wir wissen nicht, was los ist, aber meine Tochter ist nicht mehr auffindbar. Ein paar Stunden später hat sich dann etwas ganz Furchtbares, ein Verdacht furchtbar erhärtet, nämlich die Tochter von ihm, die eine, die hat Suizid begangen. Einfach 250 Meter vom Haus weg. Wie geht man mit so etwas um? Ich kenne den Mann schon ein paar Jahre, seit wir dort das Lager haben. Er kommt von Südafrika und ich habe ihn einfach in den Arm genommen und habe gesagt, du, ich habe keine Antwort dafür. Das ist einfach brutal, was da gelaufen ist. Und dann einfach diesen Menschen dürfen dienen, auf ganz einfache Art, ganz präsent vor Ort sein, wenn so etwas ist. Da können wir nichts anderes als einfach echt sein, authentisch sein, so wie wir sind, einfach offene Arme haben und reden mit können mit ihnen reden, einfach auf ganz einfache Art. Ich glaube, unser Leben hat verschiedene Möglichkeiten, wie wir an Menschen herkommen, die Gott nicht kennen. Nämlich entweder haben wir einen türöffnenden Lebensstil oder wir haben einen, der eher verklemmt oder türschliessend ist. Kommt ganz drauf an. Aber ich denke, wir können das lernen. Die Falsche Vorstellung vom Evangelist sein. Falsch zum Beispiel ein Typ, der gerne auf die Straße geht, Traktat verteilt, fremde Menschen anspricht. Das sind wahrscheinlich die wenigsten von uns so richtig scharf drauf. Also ich habe die Zeit noch erlebt, wo ich das gemacht habe. Ich bin angespuckt worden, angegiftet worden, fast angeginkert worden. Es hat nicht jeder unbedingt das gern gemacht, aber wir sind voll Feuer und richtig hardcore-mässig unterwegs gewesen. Wir haben so alles gegeben, was wir können. Und wenn wir alle Kärtchen weg hatten, dann sind wir schon recht gut gewesen. Dass ein Teil natürlich auch im Abfall gelandet ist, haben wir uns gar nicht darum gekümmert. Ich denke, es gibt aber eine andere Geschichte, ein richtiges Umgehen. Menschen wie du und ich, nämlich, die ein Herz haben von Jesus gefüllt, die Menschen lieben und die möchten sehen, dass die Menschen auch in den Himmel kommen, mit uns unterwegs sind. Ist es so? Ich glaube schon. Ein zweiter Punkt, wo wir Angst haben könnten, ist nämlich Angst vor dem Bösen, vor dieser bösen Welt. Vor dieser bösen, bösen Welt. Die ganz, ganz böse, böse, böse Welt um uns herum, oder? Haben auch so eine böse Welt um euch herum. Die sind nicht CO2-neutral, sind nicht vegan. Nehmen euch die Luft weg beim Schnaufen. Die ganz böse Welt. Also ich habe auch so eine Zeit um mich herum, wo wir sind noch so angestiftet worden, haben ja nicht mit dieser bösen Welt zu tun. Gehen ja nicht in eine Disco. Dann tanzen sie ganz schlimm und da geht alles kaputt. Ich habe auch einmal in eine Disco hingeschaut und habe gar nicht gefunden, dass das so schlimm ist, aber mir hat einfach das Down da rumturnen hat mir nicht so gefallen und der Lärm war auch nicht unbedingt gerade der Hixi und der Sound hat mir gerade auch nicht gefallen, weil es nicht meine Gruppe war, wie Peter Maffay oder so. Ja, über 7 Brücken musst du gehen, 7 irgendwas und dann ja. Unglaublich. Aber man hat uns richtig von dieser bösen, bösen Welt abgehalten. Man hat uns noch gesagt, wenn ihr im Fall irgendwo in einem Land essen geht, schaut, dass ihr immer mit der Gruppe zusammen sind. Ja, nicht irgendwo fremd gehen. Schon Coca-Cola trinken war schon recht verdächtig. Tja, ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben so viele Leute um uns herum, die absolut real im Leben stehen. Die haben Schicksalsschläge, die haben Unfälle, die haben Todesfälle. Jobverlust, Zerbruch von Beziehungen. Und die möchten mit uns unterwegs sein und sehen, wie wir reagieren mit so Sachen oder auf so Sachen reagieren überhaupt. Wie hat denn Jesus einen Umgang gehabt mit den Menschen dort mal? Wie ist Jesus unterwegs in seiner Zeit, wo er gelebt hat? Natürlich hat er sich mit den Jüngern auch umgeschlagen und war 3,5 Jahre mit ihnen unten und war auch in der Synagoge drin. Aber es war nicht das alleine gewesen. Es steht in der Bibel, dass er hauptsächlich sich sogar unter Sünder und Zöllner aufgehalten hat. Schau mal, was da steht in Matthäus 9, 11 bis 13. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Er hörte es und sprach, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen oder Selbstgerechte, sondern Sünder. Gut, wir kennen ja das Wort Sünder, haben nicht alle gern, aber es heisst eigentlich nichts anderes, einfach Zielverfehlung. Am Ziel daneben geschossen. Und wir haben mit vielen Menschen zu tun, um uns herum, die wirklich alles Mögliche suchen, Glück zu erheischen im Leben, irgendwie fröhlich zu werden und so weiter. Aber es ist nicht unbedingt das, was Gott den Atemleigen sucht. Weil eigentlich das Glück finden wir nur in Jesus Christus. Aber Jesus hat sich genau um die Menschen gekümmert. Er ist nicht diesen super Privilegierten angegangen, sondern auch Leute, die richtig deftig unterwegs sind. Unter anderem an einer stadtbekannten Sünderin. Lukas 7, 36 und 37, da steht, einer der Pharisäer aber gebat ihn, mit ihm essen zu gehen. Und er ging in das Haus der Pharisäer und setzte sich zu Tisch. Und da war eine Frau, die galt in der Stadt als Sünderin. Als sie erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch saß, brachte sie ein Alabastergefäß voll Balsam. Sie hat ihn schlussendlich sogar noch die Füsse gereinigt, eingesalbt, ist vor ihn her. Wie kann sich Jesus erlauben, mit einer Hure, mit einer Nutte etwas zu tun zu haben? Gut, Jesus hat über jeden Menschen alles gewusst, was ihm alles abgeht. Aber ihm ist es gar nicht darum gegangen, um all das Seich, was er gemacht hat und die Verfehlungen. Sondern ihm ist es darum gegangen, was in dem Herz passiert. Er hat sie echt gesehen, wie sie ist. Und stell dir mal vor, Jesus hat sogar mit Ausländern zu tun gehabt, mit Migranten. Habt ihr auch mit Ausländern zu tun? Mit Migranten. Also ich fühle mich, obwohl ich Schweizer bin, immer noch mehr oder weniger auch als Migrant oder als Ausländer. Ich weiss noch, als ich in die Schweiz kam, mit 14,5, bin ich vorgestellt worden in der Klasse von meinem neuen Sek-Lehrer. Ich durfte die zweite und dritte Klasse noch in die Schweiz fertig machen. Da hat er gesagt, ihr habt einen neuen Klassenkameraden, der heisst Markus Hoffmann, er kommt aus Afrika, er ist ein Neger. Ich habe mich so angeschaut. Gut, du bist auch ein bisschen dunkelhütiger gewesen, dort, als ich frisch von Afrika gekommen bin, ja schön braun brennt gewesen. Aber so bin ich vorgestellt worden. Und seitdem habe ich ein Zweig auf dem Rücken, oder? Eine tief schwarze Seele. Ja? Also, weiss von der Haut her, okay, aber meine Prägung in meinem Herz ist tief schwarz, afrikanisch. Tief schwarz. Ich habe eine tief schwarze Seele. Voll mit Liebe von Jesus. Ja, und ich habe heute mit extrem vielen Menschen zu tun mit Migrationshintergrund. Durch das Projekt, natürlich Food-Projekt, wir haben sehr viele Leute aus dem Irak, aus dem Iran, aus Usbekistan, aus Aserbaidschan und aus nordafrikanischen Ländern und aus dem Osten und aus asiatischen Ländern. Und das sind so unglaublich wertvolle Leute. Auch schon von der Sprachkultur her. So nette Menschen. Ein Beispiel, wo Jesus mit einer Ausländerin zu tun hat, mit einer Samaritanerin oder mit einer Samariterin, die Frau am Brunnen. Ich lese da aus Johannes 4, 6 bis 15. Dort war der Brunnen Jakobs. Jesus war müde von der Reise und so setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Eine Frau aus Samaria kam oder kommt, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen, in McDonald's. Die Samaritanerin nun sagt zu ihm, wie kannst du ein Jude von mir, einer Samaritanin, zu trinken verlangen? Juden verkehren nämlich nicht mit Samaritanern. Jesus antwortet ihr, kennst du die Gabe Gottes und wüsstest du, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau sagt zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Er selbst hat aus ihm getrunken, er und seine Söhne und sein Vieh. Jesus entgegnete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Die Frau sagt zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe und hierher kommen muss, um zu schöpfen. Von der Geschichte her, von der biblischen her, wissen wir, dass die Samariter in dem ersten Jahrhundert nach Christus eigentlich Nachkommen von Siedlern gewesen sind. Und deshalb sind sie nicht als reine Juden angeschaut worden und schon gar nicht akzeptiert, sondern eher abgelehnt. Und manche Juden haben dort mal einen riesigen Umweg gemacht, damit sie ja nicht aus das Samarienland gehen müssen und haben sogar durch das müssen zweimal den Jordan überqueren, nur damit sie diesen Menschen nicht haben müssen begegnen oder irgendwelche Berührungen haben mit denen. Jesus hat das nicht da. Jesus hat einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Er hat kein Vorurteil gehabt. Obwohl er geschichtlich und als Sohn Gottes sowieso alles gewusst hat, er hat die Frau gesehen, wie sie ist, was ihr abgeht, dass sie eine Sehnsucht hat. Wie gehen wir um mit Menschen? Können wir sie aburteilen nach dem, was für einen Hintergrund das haben? Weil er ein Kosovo-Albaner ist? Ja, ist ein 3er und 4er, 5er BMW fahren, ist auch schön, oder? Sogar mit 0% Leasing. Ist gut so. Ja, wir haben auch mit Leuten, die Zürichdeutsch reden zu tun. Auch Aargauer, sogar St. Gallen. Thurgauer sind auch dabei. Bei Gott gibt es keinen Grund, wer woher kommt, sondern er ist für alle da. Für alle da. Für alle da. Das finde ich so etwas von toll. Jeder darf sich integrieren. Jeder darf dabei sein. Dann hat Jesus sogar noch mit Betrügern zu tun gehabt. Stellt euch mal das vor. Der Sohn Gottes hat es zu tun mit Betrügern. Mit einem Zachäus. Der war wahrscheinlich etwa so gross gewesen oder etwas kleiner als ich. Hat da hochklettern müssen auf dem Baum, dass er überhaupt Jesus gesehen hat. Hat bei den Steuerämtern geschafft, oder? Die richtigen Schlitzohren, oder? Wisst ihr, was ich immer als erste Rechnung im Jahr bekomme vom Staat? Die Steuern. Und warum zahle ich sie immer zuerst ein? Dass ich hinter mir habe. Früher habe ich einmal, wenn die Steuern gekommen sind, einmal immer noch etwa 10'000 dazu gezahlt. Nicht, weil ich zu viel Geld hatte, aber weil man einmal einen guten Zins bekommen hat dafür. Heute sind sie da sparsamer. Heute kommst du keinen Zins mehr zu viel über. Aber es war auch eine gute Zeit. Da haben wir einmal so 8 bis 10'000 eingezahlt. Da habe ich gerade nochmal 10'000 dazu. Mit dem habe ich schon einen Teil von der Ferien finanzieren. Ja, ist halt nicht mehr gleich heute. Der Zachäus hat einfach Geld eingetrieben und hat Sachen gemacht, die er ganz genau gewusst hat, das ist nicht sauber. Und trotzdem ist Jesus zu ihm gegangen. Ich lese da aus Johannes 19, 1 bis 10. Dann kam er nach Jericho, also Jesus, und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. Doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. McDonald's ist nicht genug. Das ist nach meinem Evangelium. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, siehe Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist in diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wisst ihr, was mich da erstaunt in dem Text? Da steht, dass er plötzlich das Vierfache wird retto zahlen oder zurückgeben, wenn er zu viel genommen hat. Jesus hat ihm keine Moralpredigt gehalten und gesagt, hey, du weißt ja ganz genau, was du für ein Schlitzohr bist. Hey, musst du mir ja gar nicht erzählen. Der Römer hast schon Sachen abgenommen und du nimmst auch noch dazu. Hey, Gott sei Dank noch. Nein, nur schon die Gegenwart von Jesus, weil er zu ihm hat wieder gehen essen. Wahrscheinlich hat er schon lange keine Invitation gehabt, eine Einladung von irgendjemandem, weil er ein verrechteter Mann war. Die haben doch genau gewusst, wie er aussieht und umläuft, dass der von dieser Sorte ist. Schlitzohr. Halsabschneider, Geld klauen. Nein, Jesus ist zu ihm, hat keine Berührungsängste gehabt. Und er ist so von ihm überzeugt worden, dass da etwas nicht in seinem Leben ganz in Ordnung ist. Ich muss das, glaube ich, in Ordnung machen. Ich glaube, wenn wir so mit Menschen umgehen, auf sie zugehen, dann kann einiges verändert werden. Ohne Vorurteil. Und manchmal im Umgang können wir plötzlich Sachen führen, die man ansprechen kann. Und dann wird es besser. Ein weiterer Punkt, 3, Menschenfurcht, Angst vor Ablehnung. Warum sollen wir nicht mit Menschen reden? Aber wenn du ihnen nicht von Jesus erzählst, wenn du nicht zu deinen Nachbarn gehst, wer geht denn zu ihnen? Dann können wir nicht alles nur abdelegieren. Es sind deine Nachbarn, es sind deine Mitarbeiter, es sind deine Arbeitskollegen. Wenn wir dort nicht über Jesus reden, wer soll denn ihnen davon erzählen? Vielleicht hat ja der eine oder andere Glück und gehört vielleicht von einem anderen. Das ist auch möglich. Aber es sind unsere Leute, mit denen wir es zu tun haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen gar nicht ablehnend gegenüber unserem Glauben sind. Wenn sie merken, dass es echt ist. Dass es nicht um eine weitere verrückte Religion handelt, wo irgendjemand ihnen aufzwingen will, sondern um einen tiefen Glauben, einer persönlichen Beziehung zu meinem Schöpfer, an den ich glaube, und der mit mir durch alle Höchst und Tiefst im Leben führt. Ich habe vor einem Jahr, das habe ich glaube, das letzte Mal schon erzählt, eine furchtbare Diagnose mit meinen Augen. Als Folge von Langzeitdiabetes, linken Auge 2-3 Monate noch und dann blind. Die rechte Seite 2-5 Jahre auch blind. Und ich bin wirklich in einem Loch hineingehockt. Ich habe die Welt nicht mehr ganz verstanden. Ich aber die verrücktesten Ideen gehabt, wie man das lösen könnte und so weiter. Und unter anderem habe ich das auch einem erzählt von jemandem, der in der Jehova arbeitet. Ein Mitarbeiter, der dort vorgesetzt ist. Wir haben eine gute Beziehung schon eine Weile lang. Und er hat mir gesagt, Markus, wenn du im Fall einen Fahrer brauchst, in dieser Spezialklinik, wo ich dir noch verbinden könnte, in Stuttgart oder Richtung Berlin, ich fahre dich. Ich mache frei, ich fahre dich. Wir haben alles Mögliche miteinander angeschaut. Die Beziehung ist geblieben. Gott hat eingegriffen. Ich habe die Probleme nicht mehr mit den Augen, wie ich hatte. Ich habe gute Aussichten. Und ich muss auch keine Angst, das Augenlicht verlieren. Ich bin wirklich Gott dankbar, dass Gott eingegriffen hat. Aber die Beziehung besteht weiterhin zu dem Menschen. Am Anfang, als ich den kennengelernt habe, hat er recht zynisch, schnippisch mich einmal angegangen und hat auch Sachen rausgelassen, so gegenüber Christen, die richtig, ziemlich giftig sind. Zwischenzeit haben wir einige Sachen gehabt, ein Gespräch miteinander, wird immer offener. Wir gehen hier und da miteinander essen, wir haben Gespräche, wir treffen einander natürlich unter der Woche vom Arbeiten her, über die meine Lebensmittel geholt und. Und da entsteht weiterhin einfach eine Beziehung. Gestern sind wir zusammen am Tanken gewesen, ist er hergefahren mit einer wunderschönen Quad. Das reizt mich immer mal, so mit jemandem zu fahren. Ich habe schon vor Jahren gefahren, aber es war einfach so eine lahme Ente mit 50 Kubik. Und da hat so eine mit fast 1100 Kubik und hat gesagt, du, nimmst sie mit, sagst mir, wann sie brauchst, stellst sie mir wieder hin, kein Problem für dich. Also ich habe nicht die Beziehung wegen dem aufgebaut im Fall. Wir müssen jetzt nicht so denken, hä? Nein, so ein Schlitz bin ich nicht, aber ich mache es gleich gern. Ja, und da ist einfach die Beziehung am Wachsen, ist Zeug und Sachen. Und wer weiß, was da noch alles daraus entstehen kann. Wir müssen keine Angst haben. Übrigens, es gibt viele Gläubige in anderen Ländern, wenn die nur schon die Nachbarn merken, dass sie Christ geworden sind, Jesus Leben anvertraut haben, dann wird es lebensgefährlich, lebensbedrohlich. Da zahlt man einen Preis dafür. Ein Freund von mir, der dient im asiatischen Raum, in Vietnam, in den Nachbarländern von Vietnam und so weiter. Und dort hat es viele Leute, die zum Glauben gekommen sind, die in der Armee einfach ihren Verdienst hatten. Und von dem Tag, wo die Jesus annehmen, merken, dass die Leute, weil sie plötzlich anders sind, weil sie anders reagieren, anders umgehen, nicht mehr korrupt sind. Und die müssen den Job verlassen. Kein Job mehr, fertig. Du bist aus der Armee draußen, hast kein Einkommen mehr. Ja, schön, oder? Wie gehst du denn da weiter? Wenn Gott nicht das Wunder tut und die Menschen nicht immer wieder versorgt, dann wäre es richtig schwierig. Aber Gott zeigt sich dort auch, dass er sie versorgt und dass er zu seinen Versprechen steht, nämlich, dass er unser Versorger ist, nach Leib, Seele und Geist. Und ich denke, wir haben schon noch ein bisschen die Zeit, wo wir noch relativ recht wellnessmässig unterwegs sind, oder? Stimmt, oder? Uns geht es unglaublich gut. Wir haben es wahnsinnig toll. Wir haben sogar Versicherungen, die für das eine und das andere zahlen. In dem Land, wo ich aufgewachsen bin, in Afrika, in Ruanda, wenn du eine Autoversicherung hast, hast du einfach gezahlt. Aber wenn du einen Unfall hast, hat niemand gezahlt. Du hast einfach eine Versicherung müssen haben, das hast du verfahren. Aber die Kassen sind immer leer gewesen, weil alle paar Monate ist einer wieder abgehauen mit sehr viel Geld von dieser Versicherung. Ja, jetzt habe ich mich schon wieder aus der Ruhe gebracht. Wo bin ich da gewesen? Ja, also das habe ich auch schon durch. Mal. Also gehen wir mal noch zum Hebräer 5,12. Da habe ich eine Bibelstelle, die interessant ist. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig. Nein, das war die falsche Seite. Da bin ich schon schnell gewesen. Jetzt mache ich dann wirklich durcheinander, das ist nicht gut. Genau, jetzt haben wir zu Punkt 4. Ein nicht authentischer Lebensstil. Ein nicht authentischer Lebensstil. Ich habe ein Problem generell mit Menschen zu tun, wo ich merke, da stimmt etwas nicht. Es tönt so alles gut und auch irgendwie christlich, fromm, gläubig. Aber es ist nicht irgendwie so, Ich bin ja auch fast 15 Jahre im Pastoraldienst gestanden und ich habe eine Kombination gefunden, wo ich gemerkt habe, über einige Seelsorgefälle, die ich happige erlebt habe, wo absolut stimmt. Nämlich das Wortspiel, hure fromm. Frömmlersprache. Ich habe Leute erlebt, die haben mir können die ganze Bibel quotieren, sogar mit dem Ort, wo die Bibelvers stehen, alles. Aber innen dran sind sie absolut tot gewesen und falsch und haben mit Hurerei zu tun gehabt. Darum habe ich das Wort gewählt. Und das sollte man hier haben. Weil ihr dürft eines wissen, mit Menschen, die wir um uns zu tun haben, alle Menschen sind von Gott geschaffen worden. Und selbst Menschen, die Jesus bis jetzt noch nicht persönlich kennen, die sind nicht dumm. Die sind gleich Schöpfer wie du und ich. Stimmt das? Wir können denen nichts vormachen. Also wir können es versuchen vormachen. Aber früher oder später merken sie, ob du echt bist oder nicht. Du kannst nicht über die Church schlecht reden und im Tag sagen, Gott hätte dich gern. Die schnallen sofort, dass etwas nicht stimmt. Oder umgekehrt. Du kannst nicht sagen, ich gehe Gott gern und fährst einen Betrieb in den Bescheissen mit Stunden, die du aufschreibst und nicht, die du nicht gemacht hast. Menschen um uns herum haben das Recht, uns scharf zu beobachten. Sie dürfen einschauen und genau sehen, wie wir uns verhalten. Und das Beste ist, wenn wir absolut ehrlich sind, authentisch sind, sogar zu Fehlern stehen, sogar uns entschuldigen lernen, bei Sachen, die uns vielleicht mal nicht schnarren verreist ist. Noch nie passiert? Echt? Noch nie passiert? Die Schnarre ist auch noch nie verreist? Dann bin ich fast der Einzige. Unsere Mutter hat mir aus uns Kind, wir sind vier daheim gewesen, auf den Weg gegeben. Lasst, wenn euch mal das Temperament durchbrennt und euch Schnarren verreist, dass ihr mal zu laut geworden sind und richtig Gas gegeben habt. Das ist nicht so schlimm. Aber nachher müsst ihr den Zeitpunkt mal finden, um abzubremsen und dann den richtigen Zeitpunkt wieder abwarten, euch zu entschuldigen. Warum? Wenn ihr euch nicht entschuldigen lernt, werdet ihr die Autorität früher oder später verlieren. Stimmt das? Ich leite eine Organisation mit 280 bis 340 freiwilligen Mitarbeitern. Dem sagt man CEO. Hat zwar keinen Lohn wie ein CEO, aber bin gleich ein CEO. Auch mir passiert es, dass ich auch der eine und der andere haben müssen zurechtweisen und sagen, los Junge, los Dame, das haben wir miteinander abgemacht, du hast die Papiere unterschrieben, da hast dich dran zu halten, das war die erste Warnung, das war die zweite Warnung. Ich habe gesagt, beim dritten Mal musst du gehen. Hast du etwas nicht verstanden? Das ist die dritte Warnung, du musst verreisen. Tut mir leid. Wir haben die Abmachungen. Punkt. Und da gibt es die einen, die verstehen das, die anderen nicht. Aber ich kann nicht durchlassen, dass wir irgendwie so ein Virus haben, der anfängt sich zu streuen und andere vergiftet. Geht nicht, liegt nicht drin. Wir wollen Frieden haben, wir wollen miteinander arbeiten. Wir wollen unsere 45 Tonnen pro Woche Lebensmittel aussortieren und verteilen an Menschen in Not. Wenn wir das nicht haben, ein Grundfrieden und eine Grundordnung, funktioniert das nicht, sogar unter Freiwilligen nicht. Und glaubt mir, schwierigst eine Organisation zu leiten, ist mit Freiwilligen. Das ist Königsdisziplin. Das ist Königsdisziplin. Es wäre für mich einfacher, wenn ich sagen könnte, lass du verdienst 4 bis 6.000 Franken, das ist dein Dossier, das ist dein Bereich, wo du es zu schaffen hast, da hast du dich drin zu halten und das ist das, und ich erwarte, dass du da machst. Punkt, fertig. Aber wir haben so eine Plattform, da meldet sich Leute an. Jetzt geht es natürlich in die Sommerferien, oder? Alle haben gerne wie wollen gehen, oder? Und wir so Ende von der Truppe sind so langsam an den Punkt hergekommen. Wir sollten aber gleich noch diese Woche bis an Ende Woche wirklich arbeiten. Und wir brauchen gleich auch noch diese Woche. Auch wenn wir kurz vor der Ferien sind, brauchen wir noch Lebensmittel. Ja, dann fährst du an WhatsApp. Bitte meldet euch nochmal, doch, wir haben nur noch ein paar Tage. Halleluja, Amen. Nein, da habe ich nicht hergeschrieben, da habe ich gedacht. Und ja, das braucht etwas. Das ist nicht einfach. Und es hat mich schon total verjagt, verbessert. Einmal ist mir mal so eine Persönlichkeit so frech geworden und dann ist der Riesen etwa 1,95 gewesen und hat mir gemeint, können wir auf mich oben runterschauen und sagen, du kleiner Guru, ich sag dir jetzt eins, oder? Dann ist meine Sekretärin neben mir gewesen und mich hat es verjagt und ich habe den gepackt, so. Weißt du, das sieht noch echt cool aus, weißt du, so. Ich habe ihn nicht geschlagen, nein, ich habe ihn nur gehebt. Nein, ist alles gut gegangen. Jedenfalls habe ich dann, nachdem mein Pegel wieder oben runtergekommen ist, habe ich gemerkt, ups, jetzt bist du ein bisschen zu weit gegangen. Bin dann nachher zu dem Herrn und habe gesagt, du Elende! Nein, habe ich nicht gesagt. Habe mir gesagt, dann habe ich gedacht, oder? Habe mir dann trotzdem bei ihm entschuldigt und gesagt, lass, es tut mir leid. Der Ton ist falsch gewesen. Ich bin stinkesau gewesen. Du hast mich wegen dem und dem Messi gemacht. Es tut mir leid, dass ich so laut geworden bin und das sogar offen von den anderen gemacht habe. Kannst du mir vergessen? Es tut mir leid. Entschuldigt, dann gesagt, aber trotzdem, du musst das nicht einmal mehr machen. Du musst mich nicht einmal mehr herausfordern. Aus dem Grund muss ich dann sagen, heute ist der letzte Tag. Ciao. Die Leute haben respektiert, dass so etwas geben kann und das kann jedem passieren. Das kann jedem absolut passieren und wir sind alles nur Menschen. Stimmt's? Oder haben wir da keine Menschen unter uns? Schön. Leck die gute Reaktion. Schön. Okay. Wir sind ja mit Gott unterwegs und wir warten manchmal ab einem gewissen Punkt und verstehen Sachen nicht, wie sie sich entwickeln. Ich muss noch, glaube ich, Gas geben. Bin ich schon spät, oder? Habe ich schon überzogen? Ist noch gut, okay. Ja, dann mache ich noch mal eine halbe Stunde weiter. Ein weiterer Grund, wo wir manchmal Angst haben, dass wir etwas verpassen könnten, ist, wir warten auf die sogenannten Spezialisten. Oder? Ja, für was ist denn der Nati und Helen angestellt worden in dieser Church? Hä? Die sollten doch mal ihren Job tun, oder? Menschen evangelisieren, rumspringen. Ja. Nein, das ist es glaube ich nicht. He? Jesus ist 3,5 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Hat sie biblisch belehrt, hat sie begleitet und so weiter. Und dann ist der Tag gekommen und gesagt hat, Jungs, Mädels, ich habe den Tod zahlt. Ich habe zahlt durch den Tod und ich gehe jetzt heim zum Vater. Es ist Schluss. Schluss mit lustig. Ihr habt 3,5 Jahre miterlebt, um was es geht. Ihr habt eigentlich die ganze Wort von Gottes Reich kennengelernt. Jetzt sind ihr dran. Und ich habe euch versprochen, ich werde euch den Geist Gottes geben. Ich werde gehen und ihr werdet ihn empfangen. Und dann macht ihr das. Go for it. Macht Fürsprecher und bleibt dran. Glaubt mir, ich habe nichts dagegen, wenn wir uns dauernd weiterbilden, wenn wir uns dazulernen, wenn wir uns weiterentwickeln und eine Ausbildung nach der anderen machen. Aber ich glaube nicht, dass Gottes Ziel ist, dass wir so dauernd umjüngert und behätschelt werden und ein bisschen so schön gestreichelt. Nein, das hat, glaube ich, Gott nicht vor. Sondern er möchte, dass wir uns entwickeln von Gottes Kind zu jungen Erwachsenen, jungen Männer und Frauen, zu mündigen Menschen, zu Männern und Frauen in Christus, zu geistlichen Vätern und Müttern, zu Leuten, die mit Gott schon jahrelang unterwegs sind und dass wir einen Unterschied machen auf dieser Welt. Stimmt das? Also, mir geht es so, ich wäre am meisten herausgefordert, wenn Predigten mich ansprechen, und für das muss ich natürlich auch Predigten hören, und dass ich etwas entdecke, da muss ich Sachen ändern in meinem Leben. Und was dir auch vielleicht mag helfen oder sollte helfen, ist, wenn du auch Leute auf die Seite stellst, die dir dürfen dein Leben nie reden. Die dich gut beobachtet, dich scharf beobachtet. Natürlich nicht zum Verurteilen, sondern einfach auch dir wollen helfen, dass du dich entwickeln kannst, dass du nicht stehen bleibst an dem Punkt, wo du bist. Dass du dich, dass du Schritt wagst, auch aus dem rauszugehen, wo vielleicht einfach normale Routine ist. Und mich jeder früher oder später kann zu Routine gewohnt kommen. Und das wollen wir ja nicht. Ich lese euch etwas mal noch vor, was Paulus geschrieben hat. Hebräer 5,12 oder 1. Petrus 2,2 auch. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Und später geht es noch weiter. Paulus schreibt, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise. Denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Und die Leute haben dort mal so viel von Gott gehört, so viel von Jesus, wie er ist. Und haben einen exzellenten Lehrer gehabt mit einem Paulus, einer von diesen wirklich Menschen, die eine Einsicht überhaupt von Gottes Reich, wie das funktioniert, über Gnade und so weiter, Gerechtigkeit. Und trotzdem hat er müssen feststellen, irgendwie will er Durchzug. Oder er hat irgendwie nicht einen Schritt ins Herz genommen, dass es weiter geworden ist, dass es sich entwickelt hat. Denn während ihr derzeit nach Lehrer sein solltet, meine, wenn wir einige Sachen über Jahre auch mitbekommen, dann sollten wir sogar können aus dem etwas weitergehen an andere und sie belehren. Ich denke, wir müssen wagen und lernen auch, dass wir selber anfangen zu laufen. Selber anfangen, die Wahrheiten von Christus auszutragen, dort wo wir sind, dort wo wir leben. Ich komme noch an den letzten Punkt her. Herr, und das ist, denke ich, etwas, was recht herausfordernd ist, wo wir uns alle immer wieder dran nehmen. Wo stehen wir? Falsche oder gar fehlende Identität. Eine falsche oder gar fehlende Identität in Christus. Übrigens, eine ist einmal zu Jesus Christus zu kommen und verstehen, dass er für uns gezahlt hat, dass er für uns gestorben ist, dass er uns den Weg zum Vater geöffnet hat. Das ist toll und alles gut. Aber es kann nicht bei dem bleiben, quasi. Jetzt bin ich wenigstens sicher, jetzt komme ich, wenn ich sterbe, komme ich nicht in die Hölle. Wer will schon in die Hölle, oder? Nein, jeder will in den Himmel. Also ich habe noch nie einen gehört, der wirklich das unbedingt will. Außer der Mengenstädte, die ganz schäbige, komische Witze machen. Nein, eine falsche oder fehlende Identität kann recht krass sein. Und zwar habe ich schon viele Menschen erlebt, gerade auch Gläubige, die fühlen sich weiterhin als angeklagt, als Sünder, als Versäger. Sie fühlen sich unwürdig, nicht bereit dazu. Und das darf nicht der Fall sein. Ich glaube, wir haben da ein Update nötig in unserem Leben. Wir dürfen lernen, und je länger ich mehr daran glaube, dass das, was Jesus für uns wirklich gemacht hat und zahlt hat am Kreuz, dass das für dich und mich absolut relevant ist und ein Wort ist. Wenn Jesus in seinem Wort ihnen sagt, dass wir die gleichen Sachen machen wie er und sogar mehr, dann gilt das auch für die heutige Zeit. Und das hat nicht damit zu tun, dass du eine Bibelschule besucht hast, eine theologische Ausbildung hast oder irgendwo sonst hochintelligent und intellektuell bist. Das kann dir helfen, aber kann manchmal sogar noch eine Schwierigkeit sein bei einem und anderen. Nein, es geht darum, dass wir anfangen, das umsetzen in unserem Leben und wirklich glauben, was Christus für dich und mich da hat und zahlt hat. Und wir werden heute auch das Abendmahl miteinander feiern. Und es ist sehr wichtig, dass wir wissen und das auch ernst nehmen, was Jesus für dich und mich zahlt hat am Kreuz. Schön ist ja, dass wir ein Kreuz da haben, wo Jesus nicht mehr drauf ist, oder? Weil er nämlich auferstanden ist. Er hat sein Versprechen eingehalten. Nach dem dritten Tag ist er auferstanden, als er tot war. Und ist zur rechten Seite vom Vater. Und wir haben vollen Zugang zu ihm. Eine falsche Identität oder eine fehlende Identität hindert uns auch, dass wir uns weiterentwickeln können. Und ich möchte euch etwas ganz speziell heute, und jetzt zum Abschluss komme, auch euch zusagen, und das Lobpreisteam darf hochkommen. Ich möchte eine biblische Wahrheit über dir aussprechen. Und das dürfen wir absolut persönlich nehmen und auch weiterentwickeln. Weiterentwickeln, daran arbeiten. Denn Gott meint es mit dir und mir nichts anders als gut. Das glauben wir manchmal nicht in gewissen Situationen, wo wir reinstehen. Letztes Jahr, als ich an so einem Nullpunkt war, wo ich darüber auch erzählt habe, wie es mir mehr so abgegangen ist, an meinem Herz hinein. Wenn ich jetzt zurückschaue, was in dem Jahr gegangen ist, bin ich dankbar, habe ich auch diese Erfahrung durchgehen müssen. Warum? Ich kann mitfühlen mit Menschen, die es gleich erlebt haben. Wenn du nie an den Punkt kommst, dass du gewisse Sachen einfach noch nie erlebt hast, das heisst nicht, dass jeder durch alles durchgehen muss. Aber man entwickelt eine Empathie. Man kann mit Menschen mitfühlen, wenn sie Situationen sind. Und viele Sachen lässt auch Gott zu, die wir manchmal nicht verstehen. Zum Beispiel ein Jobverlust. Krankheit. Damit wir anfangen, vielleicht das Leben auch noch von einer anderen Seite zu sehen. Ich hatte einmal so eine Zeit und das Gefühl, ich habe daheim gelernt, wir müssen nur Gas geben und den Willen einsetzen, dann werde ich immer einen Job haben. Und ich habe gekrampft, ich habe geleistet, was ich konnte. In etwa 3 Jobs habe ich immer so viel geschafft, dass ich für 3 geschafft habe. An jedem Ort, wo ich dann gekündigt habe, haben sie 3 eingestellt und die haben das dritte nicht geschafft, was ich alleine. Was ich aber nicht geschnallt habe, ich habe ein riesen Problem mit mir selber gehabt. Ich habe mich beweisen. Und dann wollte ich zeigen, was ich für einen ganz guten Typ bin, damit ich Anerkennung bekomme und anerkannt bin. Und das war ein riesen Manko. Darum habe ich mich so ausgegeben. Und irgendwann ein paar Jahre später haut sie dann fast um, weil der Körper nicht mehr mit allem mitmacht. Und dann hat Gott zugelassen, dass ich an eine Arbeitsstelle gekommen bin, wo ich fälschlicherweise fast eine Anzeige bekommen von der Polizei, weil ich mit Drogen zu tun habe. Das ist ein Maxi, der hat wahrscheinlich erst mal meinen Kopf gesehen und hat mich nicht mehr mögen. Dann hat er die Polizei angerufen, ich habe irgendwie etwas mehr in die Venen gepumpt. Die Polizei ist dann gekommen und haben sie festgestellt, dass das nicht Drogen sind, sondern Insulin. Und dann haben sie erklärt, dass es nicht in die Venenpumpe war, sondern subkutan und der Tut wie eine Mucke. Nicht mehr und nicht weniger. ist dann so weitergegangen, dass dann der Chef mir einmal einen Hammer nachgeschmissen hat, mich sogar am Rocker getroffen hat. Und ich mit meinem Temperament habe den Hammer gerade genommen. Und der Mitarbeiter neben mir sagt, Markus, bitte nicht. Und er hat recht gehabt. Er hat mir sogar geholfen, dass er nicht schiessen. Jedenfalls bin ich dann in die Ferien gegangen und während der Ferien hat mir der Chef gekündigt und ich bin arbeitslos geworden. Das erste Mal in meinem Leben bin ich arbeitslos geworden. Mit 24. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich hätte nie gedacht, dass ich eher arbeitslos werde, weil ich so gekrampft habe. Und in dem Monat, wo ich arbeitslos war, habe ich noch 2 Wochen über das Arbeitsamt noch einen Job haben und dann noch die Platte legen. Also effektiv bin ich nur 2 Wochen arbeitslos gewesen. Die kleine Episode von diesem Monat hat mir geholfen, dass ich Sachen anders anschaue und ich vorher richtig Menschen verurteilt habe, die plötzlich einen Job verloren haben. Ich habe einen Kollegen von mir gehabt, der hat 3-4 Mal hintereinander den Job verloren und ich habe immer gedacht, das ist halt ein Faulen. Ja, sag jetzt nicht wahr. Und es kann wirklich jedem passieren. Es gibt manchmal Umstände, die nicht so sind, aber es hat mich milder gemacht und ich sehe heute einfach die ganze Geschichte anders. Oder eben, wenn man auch durch gesundheitliche Sachen durchgeht. Gott ist bei allem dran, dass du und ich uns weiterentwickeln können und eine Sympathie und Empathie auch für Menschen mit allen verschiedenen Hintergründen können entwickeln, auch hier in der Church. So, kommen wir noch zu den biblischen Wahrheiten, die ich noch zum Abschluss bringen will. Du bist eine Königstochter, du bist ein Königssohn. Dir ist vergeben. Gott liebt dich über alles. Du bist berufen. Deine Würde ist wiederhergestellt worden. Dir ist Autorität über die unsichtbare und sichtbare Welt geworden. Was du freisprichst, ist frei. Was du bindest, ist gebunden. Du bist nie allein. Du bist mit Jesus unterwegs, mit Gottes Sohn. Mit ihm kannst du Mauern überwinden. Er liebt dich so von Herzen, darum ist er ans Kreuz gegangen. Ich hätte noch so viele andere Sachen, was Jesus für dich und mich tut. Du bist Salz und Licht von dieser Erde. Übrigens, es kann noch so dunkel um uns herum sein. Wir können ein anderes Aroma sein. Wir können Licht sein in dieser dunklen Welt. Ich habe freien Zugang zu Gott. Du hast auch freien Zugang zu Gott. Du musst keine Angst haben. Ich habe nicht einen Geist der Angst erhalten, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und. Es gibt so viele Worte. Wichtig ist, dass wir das anfangen in uns aufnehmen. Und dass wir in diesen Worten anfangen zu leben. Und erwarten sogar, dass Gott heute noch Wunder und Zeichen tut. Amen. Ich glaube nicht, dass man für alles immer einen Pastor braucht, der für alles beten muss. Irgendwo müssen wir mal anfangen. Wenn wir Menschen in Not sind, dass wir mit ihnen reden und sagen, du, darf ich mit dir beten? Ich glaube, dass es einen Gott hat um uns herum, der sich wirklich um uns kümmert. Ich habe schon x wie viel Mal mit Menschen gebetet und Gott hat immer wieder eingegriffen. Ich bin auch ein vergifteter Typ gewesen. Ich habe mal gesehen, wie ein Wunder wirklich passiert. Ein Heilungswunder. Dann hat mir einer gesagt, ja, musst halt mal ein bisschen mehr beten, bis mal endlich etwas passiert, oder? Dann habe ich 10 Mal gemacht, 15 Mal, ist einfach nichts passiert. Dann habe ich 25 Mal gemacht. Und ich denke, gut, dann bin ich halt so vergiftet und ich mache weiter. Und habe dort gebetet, überall, immer wieder. Beim etwa 102. Mal ist es endlich passiert. Wisst ihr, was die Bibel sagt im Neuen Testament? Das stetige, anhaltende Gebet eines Gerechten vermag viel. Stimmt's? Also nur 1-2 Mal beten und sagen, ja, der Instant-Salat funktioniert nicht. Gott ist kein Automat. 5 Euro Stückchen und dann passiert etwas. Hallo. Nein. Ich glaube, bei gewissen Sachen, wenn wir wirklich sehen wollen, dass Gott etwas bewirkt, müssen wir dranbleiben. Und ich glaube, dass Gott uns ernst nimmt beim Dranbleiben. Er nimmt uns ernst. Er wird Sachen verändern. Wenn du keinen Job hast, bleib dran. Gott wird für dich sorgen. Wenn du keine Kraft hast, bleib dran. Hol Kraft bei Gott. Wir haben hier ein Gebetszelt dahin, wo man sich auch nachher wieder zu Menschen bewegen kann, die da sind, für dich zu beten. Wo du Hilfe brauchst. Wo du Versorgung brauchst. Gott ist da, er hat dich noch nie vergessen. Es sieht vielleicht manchmal im Moment aus, wo wir drin sind. Du hast vielleicht Situationen, wo du denkst, ich mag bald nicht mehr ein und aus, ich weiss nicht weiter. Gang zu Gott, er hat Lösungen. Ich habe nicht alle, niemals. Aber ich habe den Gott kennengelernt, wie er ist, dass es gut meint mit dir und mir. Und er ist real. er ist real erfahrbar und er meint es gut. Können wir miteinander aufstehen? Die wollen. Ich glaube, wir leben in der besten Zeit, die es je gegeben hat. Ihr könnt das vielleicht anders anschauen. Aber wir haben so viele Menschen um uns herum, sogenannte Neuheiten, die nichts von Jesus wissen. Du und ich sind eine Antwort für viele. Lass dein Leben brauchen von Gott. Auch in den Ferien, in der Freizeit, am Arbeitsplatz. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich der Harry Hirsch bin, aber sogar Gott kann mein Leben brauchen. Ich habe mit über 50 CEOs von Firmen zu tun, in Gossa und Umgebung im Umkreis von 30 Kilometern. Außer einem einzigen Mann, der mich mal ganz dreckig abgeputzt hat, weil er wahrscheinlich mal in der Vergangenheit eine schlechte Erfahrung hat mit einem frommen oder falsch frommen Christ, haben alle sich geöffnet für Gott. Und viele von denen haben Jesus in der Zwischenzeit schon Jesus angenommen. Und viele sind auf dem Weg. Ich könnte das wahrscheinlich nicht mehr machen in dem Job, den ich vorher gewesen bin. Aber Gott hat mir einen neuen Zugang gegeben, ein neues Feld. So ist es genau gleich wie bei euch, überall, wo ihr arbeitet. Sind Kanäle von Gottes Liebe. Lasst euch brauchen. Vater im Himmel, wir kommen ganz demütig vor dich. Und ich würde dir eins sagen, wir haben dich gern. Wir haben dich von Herzen gern. Und ich weiss, dass es viele hat unter uns da, Jesus, die Sehnen haben nach dir, dass du wirkst. Dass du befähigst, dass du Türen öffnest, auch persönliche Türen, auch dort, wo wir vielleicht auch verklemmt sind oder uns komisch fühlen, weil wir manchmal auch falsche Sachen glauben über uns und nicht den Worten, die du sagst über uns. Und ich bitte dich um Freisetzung. Geist Gottes, komm und setz uns frei. Mach etwas Neues in unserem Leben. Und hilf uns, dass wir uns so entwickeln können, dass du wirklich Freude hast an unserem Lebensstil, wo die Tür öffnend ist, wo einladend ist, wo Menschen zu dir finden dürfen. Und wir eine tiefe Beziehung mit dir dürfen haben, Jesus. Danke dir, bist du auch der Gott, der heilt. Heute noch heilt. Deine Kraft ist nicht weniger geworden. Auch wenn es über 2000 Jahre her ist, wo du gegangen bist von dieser Erde, deine Kraft ist nicht schwächer geworden. Deine Kraft ist immer noch die gleiche. Du bist immer noch der verändernde Gott, der Situationen total neu machen kann, die wir gar nicht verstehen und nicht erklären können. Weil du einfach gut bist. Du bist der beste Gott, der Einzige, der wirklich Leben hat in sich. Und wo wir dürfen auch erfahren. Und ich bitte dich um den Segen und dass du jeden Einzelnen von uns berührst. Jeden Einzelnen, der da ist und auch mithört von dem Gottesdienst. Danke dir, bist du so gut. Ich bitte dich um deinen Segen über jedem Einzelnen. Lass dein Wort wachsen und aufgehen. Auf eine gute Art. Amen.